Ägypten. Ja, ich habe ihn doch vor meinem inneren Auge, den blauen, blau-weißen Hermeswagen. Er kam kaum durch den Weihnachtsmarkt durch, denn das passt ja auch irgendwie nicht zusammen. Hier der Stress des Paketzustellers und die Beschaulichkeit und auch eigenartige Schönheit der verzierten Holzbuden daneben. Zum Glück war es noch Vormittag, am Abend hätte er keine Chance gehabt, aber so war das schon Herausforderung genug. Abends verbreiten ja auch die Lichter der Weihnachtsbäume einen besonderen Glanz. Eine vorweihnachtliche Stadt, wie zum Beispiel Reutlingen gerade, dort war das geschehen, ist ja auch wie eine Gegenwelt zu unserem Alltag. Und so wie der Hermesfahrer durch die eng stehenden Weihnachtsbuden ausgebremst wurde und bestenfalls im Schritttempo vorwärts kam, so sollen wir uns auch ausbremsen lassen. Unser Tempo verlangsamen, nicht schneller, sondern tiefer werden, las ich neulich in einem kleinen Artikel. Leider kam dem Hermesfahrer durch die erzwungene Verlangsamkeit eher noch mehr Stress auf als ohnehin. Und er tat mir leid. Schließlich hatte er seine Fuhre rechtzeitig abzuliefern und irgendwann auch ein Recht auf Feierabend. Und für mich wurde dieser Paketbote zum Bild. Wie viele Menschen erleben Advent und Weihnachten ganz ähnlich. Sie werden ausgebremst, aber erleben das umso mehr als Stress und Belastung, weil sie erinnert werden an das Unerledigte, vielleicht auch an uneingelöste Versprechungen, sozusagen an Fuhren, die sie längst hätten abliefern müssen. Weihnachten fällt ja auch mit dem Jahresende zusammen. Und auch da schaut man schon zurück und sagt, ach Mensch, was hatte ich mir vorgenommen? Längst nicht für jeden sind die bevorstehenden Weihnachtstage erholsame Tage, auch wenn sie dabei äußerlich ausgebremst werden. Nämlich die innere Anspannung geht dann weiter. Und die quälenden Fragen und die Sorgen verstummen nicht, sondern werden vielleicht sogar umso lauter, je ruhiger es um einen wird. Für viele ist gerade der Weihnachtsabend mit einem besonderen Stress behaftet deswegen, weil der innere Lärm sich plötzlich hochspült. Da tut es gut, diesen Bibelabschnitt aus dem 40. Kapitel des Jesaja-Buches zu hören, der uns für den heutigen dritten Advent mitgegeben ist. Und dieser Abschnitt beginnt mit einer grandiosen Aufforderung. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet mein Volk, tröstet diejenigen, die schier zugrunde gehen an den Zwängen und Vorgaben, den Nöten des Lebens, die den Eindruck haben, das klappt alles nicht. Die vielen Aufgaben, die vielen Herausforderungen, die man längst nicht mehr einfach nur als Herausforderung schönreden kann. Nein, das sind waschechte Probleme, in denen man steckt. Sei es persönlich oder eben auch im Blick auf eine zunehmend komplex gewordene Welt mit so vielen eben nicht nur Herausforderungen, sondern tiefen Problemen. Tröstet mein Volk, auch diejenigen, die den Blick und die Vorfreude auf den kommenden Herrn schon verloren haben. Ich möchte das an einem Bild verdeutlichen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Stellen Sie sich die Situation vor. Am Ende einer längeren Bergwanderung, alle sind müde und dann hört die Familie unten im Dorf Musik aufspielen. Offensichtlich wird ein Dorffest gefeiert. Und für die Kinder gibt es plötzlich kein Halten mehr. Sie rennen den Berg herunter, stolpern über Steine. Und dann passiert's. Eines stolpert und fällt hin. Das Knie ist aufgeschlagen. Und jetzt liegt das Kind da auf halber Strecke mit blutendem Knie. Das Fest im Dorf, das vor ihm liegt, ist zwar noch da, aber das Kind hört und sieht es nicht mehr. Stattdessen sind die Augen voller Tränen und die Ohren hören nur noch das eigene Geschrei. Also bleibt es liegen, steht nicht mehr auf, will nicht mehr weitergehen. Und wie es so völlig verheult da hockt, streicht ihm eine Hand sanft übers Haar und eine andere Hand hieft ihm auf und die Mutter kramt ein großes Taschentuch hervor, trocknet die Tränen und verbindet das aufgeschrammte Knie. Und in diesem Moment fällt dem Kind das Fest wieder ein, weswegen es losgerannt war. Tröstet mein Volk. Wie viele erfahren doch ihr Leben wie jenes Kind. Da ist man mal voller Sehnsucht losgelaufen, voller Erwartung, voller Vorfreude. Hat zum Beispiel die wahre Liebe gesucht, die Erfüllung, einen gültigen Sinn, so etwas wie eine Bestimmung für das Leben. Wie eine Bestimmung auch für die persönlichen Ziele, die man sich gesetzt hat. Und inzwischen liegt man irgendwo mit blutigem Knie, mit schmerzenden Wunden und die große Enttäuschung, vielleicht auch der Verlust eines geliebten Menschen und der Streit, die um sich greifende Angst, zu kurz zu kommen, weil die anderen immer vorne dran stehen, wenn was verteilt wird. Und vorbei ist's mit der alten Sehnsucht und der Glanz der Vorfreude ist längst aus den Augen gewichen. Und in solch eine Situation, in der nicht mehr die Schönheit des Lebens zählte, sondern nur noch das Funktionieren, das irgendwie Überleben, in solch eine Situation wurde das Volk Israel durch die Prophetenworte des Jesaja angesprochen. Ich lese aus Jesaja 40 ab Vers 1. Tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt, jetzt ist alles beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ja, es war einige Jahrhunderte vor Christi Geburt und Israel hatte damals einen Krieg verloren, war praktisch aus der Landkarte ausradiert. Und alle wichtigen Leute im Land waren nach Mesopotamien verschleppt worden, weit weg in die Fremde. Und dort hat der Prophet die Vision, dass Gott mit diesen seinen Leuten nach Jerusalem zurückkehren wird. Und zwar mitten durch die Wüste ziehen sie. Niemand kann Gott aufhalten. Bahn frei, ruft ein Bote. Bereitet dem Herrn den Weg. Achtung, jetzt kommt Gott. Und er befreit die Gefangenen, er macht alles gut. Dort in Babylon gab es eine Prachtstraße für die babylonischen Götter, eine Prozessionsstraße, die am Flussufer gebaut wurde. Wie stark der Kontrast dazu, der lebendige Gott, der mitten durch die Wüste zieht. Wahrscheinlich mussten damals auch die versklavten Israeliten an dieser Prozessionsstraße für die babylonischen Götterstatuen mitschuften. Eindrucksvoll ist diese Straße bis heute, wenn man die Relikte anschaut, vor Ort oder in den Museen. Aber jenes Straßenbauprojekt, Verzeihung, dieses Projekt aus der Vision des Propheten ist so fantastisch, dass es an eine eigene Schufterei gar nicht erst zu denken ist. Dieses Projekt geht durch die Wüste, weit über 1000 Kilometer sind es bis Jerusalem auf dieser Prozessionsstraße Gottes. Und Gott selbst wird zum Straßenbauer. Ganze Täler werden aufgefüllt und selbst die Berge werden sich verneigen und sich ihm nicht in den Weg stellen. Eine ebene Bahn gibt es. Und dort, wo eben noch alles unwegsam und unüberwindlich war, ein Triumphzug steht bevor. Gottes Triumphzug. Das bedeutet der Ruf, bereitet dem Herrn den Weg, den wir heute auch als Wochenspruch haben. Der Ruf heißt bahnfrei, jetzt kommt Gott und niemand kann ihn aufhalten. Diese Vision einer breiten, völlig flachen Prozessionsstraße von Babylon nach Jerusalem mitten durch die Wüste, von dem Gott, der sich den Weg durch Felswüsten bahnen kann, diese Vision wird die Gefangenen dann begleiten. Eine Vision, die sie mitgenommen haben, mit auf einen Zug, der nicht ganz so triumphal ausfiel, aber der doch unter dieser Überschrift stand, tröstet mein Volk. Denn diese Vision schuf schon vorweg Trost. Und es ging dabei nicht um ein bisschen Seelenmassage, es ging um Hoffnung. Gott wird sich durchsetzen. Die Hoffnung, mitten in eine Situation der Gefangenschaft hinein zu hören, wir sind eben nicht die Verlierer, sondern wir warten auf Gottes Zukunft. Trost durch Hoffnung. Aber dann sieht der Prophet Gott nochmals anders. Nicht mehr als den siegreichen Krieger, sondern der Triumphzug wandelt sich dann in weiteren Versen in den Zug einer Schafherde. Ich lese noch ein Stück weiter im Bibeltext. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbote in Jerusalem. Ruf mit lauter Stimme deine Botschaft aus, du Zionstadt. Tu es unbesorgt, hab keine Angst. Sag den Städten Judas, euer Gott kommt. Der Herr, der mächtige Gott, kommt als Sieger und herrscht mit starker Hand. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinem Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Das ist es, was ich meine. Aus dem Triumphzug wird ganz unvermittelt der Zug einer Schafherde. Gott ist der Hirte in dieser Herde. Und das kleinste Lamm hält er selbst im Arm. Er kümmert sich um die trächtigen Muttertiere, die nicht ganz so schnell mitkommen. Er sorgt für alle. Seht her, sagt der Prophet, so ist Gott. An diesen Gott sollt ihr glauben, nicht an die steinernen Statuen der Babylonier. Euer Gott lässt euch nicht im Elend stecken, sondern holt euch heraus und sorgt für euch. Und was ist jetzt mit unserem Paketboten? Was ist mit all den anderen, die vor lauter Geschäftigkeit kaum mehr zur Ruhe kommen, kaum mehr den Kopf haben können, um dem kommenden Gott entgegenzusehen? Was ist mit denen, den Kindern mit blutenden Knien, denen, die im Leben längst gestolpert und hingefallen sind und jetzt auch nicht mehr den Kopf heben können? Als zu Weihnachten der Herr plötzlich und tatsächlich kam, da sah seine Ankunft nicht so spektakulär und bildgewaltig aus, wie von Jesaja prophezeit. Noch war und noch ist von der Prachtstraße durch die Wüste nichts zu sehen. Noch quälen sich Karawanen durch das karge Land und setzen mühsam einen Schritt vor den anderen. Noch erleiden wir Menschen schlimme Durststrecken im Leben. Noch werden wir in dieser Woche Menschen, noch werden wie in dieser Woche Menschen von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen. Etwa weil sie von einer Rakete getroffen werden in der Ukraine. Nicht die Triumphstraße, sondern die Felswüste prägt doch noch unseren Blick. Aber er ist gekommen. Bereitet dem Herrn den Weg, denn er kommt in seiner ganzen Herrlichkeit, sagt der Täufer. Genau in jener Felswüste. Und er zeigt dabei auf den Mann aus Nazareth. Er ist gekommen. Und ich möchte es so formulieren, erst ein erstes Mal. Verzeihung. Er ist ein erstes Mal gekommen, um sich vorzustellen. Und zwar so, wie im zweiten Teil unseres alttestamentlichen Bildes. Als guter Hirte ist er gekommen. Er, der zusammen mit seiner Herde zieht und dabei die schwachen Lämmer trägt. Als einer, der eine Schwäche für die Schwachen hat. Er ist gekommen. Der Gott, vor dem sich die Berge verneigen. Dieser Gott hat sich selbst verneigt, hat sich selbst erniedrigt, um eine unsichtbare Straße zu bauen. Dieser Gott ist gekommen, um sich vorzustellen. Aber, und jetzt kommt's, er wird wiederkommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und deshalb steht auf und erhebt eure Häupter, auch ihr, die ihr hingefallen seid mit blutenden Knien. Steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Bahnt einen Weg unserem Gott.